Also um das auch ganz ordentlich zu sagen, wir haben uns dabei nicht parteipolitisch geäußert, sondern wir haben uns dabei parteilich geäußert, nämlich in der Anwaltschaft für Menschen, die in Not sind. Aber es gibt sehr, sehr viele Momente in meinem Leben, wo mich der Zweifel sehr stark auch übermannt. Menschen, die in ihrer Würde verletzt werden in unseren Einrichtungen, da müssen wir einschreiten und da schreiten wir auch ein.
Wie geht ihr damit um, wenn jemand, der angestellt ist bei der Diakonie, schwer dagegen verstößt? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Damit die Guten gewinnen, dem Interview-Podcast von ASK. Ich bin Thomas Müllnickel und spreche hier mit Menschen, die mit ihrem Engagement etwas für unsere Gesellschaft tun. Rüdiger Schuch ist mein heutiger Gast. Er leitet eine der größten sozialen Organisationen in Deutschland, die Diakonie. Rund 670.000 hauptamtliche Mitarbeitende, etwa 33.000 Einrichtungen, mehr als 10 Millionen Menschen, die jedes Jahr von ihnen unterstützt werden. Das sind Zahlen, die man erstmal sacken lassen muss. Rüdiger Schuch ist Pfarrer, Theologe und seit Januar 24 Präsident der Diakonie Deutschland. Er ist im Ruhrgebiet aufgewachsen, hat als Berufsschulfahrer gearbeitet, war Superintendent in Hamm, hat eine große diakonische Stiftung geleitet und noch so einiges mehr in seinem extrem spannenden Werdegang gemacht. Er sagt, das Fundament unserer Arbeit ist die christliche Nächstenliebe und die gilt allen Menschen. In Zeiten, in denen der gesellschaftliche Zusammenhalt unter Druck steht, ist das ein Satz, über den es sich lohnt zu sprechen. Für mich war dieses Gespräch eine besondere Situation, da ich selbst oft mit kirchlichen Institutionen hadere. Umso spannender war es für mich, von Rüdiger zu erfahren, wie er auf die Herausforderungen unserer Zeit blickt. Viel Freude beim Hören. Rüdiger Schuch, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich.
Wir heißen hier ja, damit die Guten gewinnen. Wer sind denn für dich die Guten?
Wir haben, glaube ich, ganz, ganz viele Gute in diesem Land. Am vergangenen Samstag, am Ehrentag, habe ich zum Beispiel am Containerbahnhof in Berlin Gute erlebt, die Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind und die dort eine Notübernachtungsstelle haben, die sie ehrenamtlich und hauptamtlich begleiten. Als ich da morgens um 5:30 aufgeschlagen bin und gesehen habe, wie diese Menschen begleitet werden in den Morgen und wie sie dort ein Frühstück bekommen, das hat mich total beeindruckt. Und die, die das machen, das sind für mich die Guten. Ein paar Stunden später waren wir in einer kleinen Altenhilfeeinrichtung irgendwo in Brandenburg. Und dort habe ich 5 ehrenamtlich engagierte Frauen kennengelernt. Ich glaube, alle zumindest jenseits der 60 und manche schon über mehrere Jahrzehnte in dieser ehrenamtlichen Tätigkeit. Und wie sie erzählt haben, wie sie die alten Menschen begleiten, wie sie für sie da sind, übrigens auch bis hin zur Sterbebegleitung, auch das total eindrücklich. Und wir haben viele Menschen, die Gutes tun in diesem Land. Und von daher haben wir viele Gute.
Es ist der Einsatz für andere Menschen?
Das ist der Einsatz für andere Menschen und das ist wahrscheinlich auch der Blick auf den Menschen, der Blick auf das, dass etwas gelingen soll in dieser Gesellschaft. Und das hat immer auch was Reflexives, denn wenn ich anderen Menschen helfe oder für sie da bin, dann glaube ich, gibt das sehr viel Selbstwirksamkeitsgefühl und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, um eine solche Arbeit dauerhaft tun zu können. Und es ist ein berechtigtes Gefühl, wenn man sich selbst spürt, wie man etwas tut und auch Gutes tut und damit etwas erreicht. Ich glaube, das ist schon auch gut und es ist auch schön.
Du kommst ja aus dem Ruhrgebiet gebürtig. Hat das Ruhrgebiet mit dieser industriellen Geschichte, auch mit diesem besonderen Zusammenhalt, den es da immer gab, hat das auch deine Sicht auf Gesellschaft und Menschen geprägt?
Ich bin im Ruhrgebiet groß geworden in den 70er und 80er Jahren. Das war schon eine Zeit, die sehr stark davon geprägt war, dass viele hunderttausend Industriearbeitsplätze weggefallen sind und ich auch in einem Stadtteil gelebt habe, wo ich selber auch mit Menschen in Berührung gekommen bin, die eben, wo der Vater arbeitslos wurde oder wo die Zukunft unsicher war und wo einerseits eine große Verbundenheit war, nämlich mit den alten Geschichten über Bergbau und über Stahl, ein großes Gefühl der Solidarität und gleichzeitig ein Gefühl von Traurigkeit, von Verletztheit, dass diese Zeit vorbeigeht und dass mit dieser Zeit, die vorbeigeht, durchaus auch Armut und soziale Ungleichheit eingezogen ist. Und das habe ich schon damals in jungen Jahren schon auch intensiv wahrgenommen. Ja.
Und jetzt kurz eine Werbung in eigener Sache. Wenn du immer schon einmal bei Damit die Guten gewinnen live dabei sein wolltest, hast du jetzt die Chance. Am 9. Oktober wird es abends eine Live-Folge im Rahmen der Zoom Podcast Week in Düsseldorf geben. Ich freue mich schon sehr auf diesen Abend mit vielen von euch im Publikum. Und ganz besonders freue ich mich auf meinen Gast. Es wird kein geringerer sein als Michel Friedmann. Ich kenne Michel Friedmann schon viele Jahre und freue mich immer, ihn zu treffen und mit ihm zu sprechen. Ich bin mir sicher, dass das ein sehr spannender Abend wird. Wenn du Lust hast, am 9. Oktober in Düsseldorf dabei zu sein, sind Karten ab sofort unter zoon-podcast-week.de erhältlich. Ich hoffe, wir sehen uns in Düsseldorf. Braucht's, wenn es einem so schlecht geht, braucht's eigentlich Hilfe von Politik oder braucht es eigentlich eher Hilfe von den Leuten im direkten Umfeld?
Also ich bin in Bochum groß geworden und ich würde rückblickend sagen, dass es beides braucht. Einerseits habe ich in Bochum, dort wo ich aufgewachsen bin, gespürt, dass die Gemeinschaft untereinander gerade in Zeiten großer Bedrängnis einfach enorm wichtig ist und dieses Zusammenhaltsgefühl Menschen hilft, durch Krisen hindurchzukommen. Aber es braucht auch die Politik, es braucht auch sozialpolitische Maßnahmen, es braucht wirtschaftspolitische Maßnahmen, damit eine Region sich umstellen kann auf eine neue Zeit. Und in dieser Zeit müssen Menschen auch vom Staat begleitet werden. Also von daher würde ich immer sagen, es braucht beides.
Du hast ja schon viel gemacht im Leben. Du bist Pfarrer, Theologe, Superintendent gewesen, Stiftungsvorstand. Jetzt bist du Präsident der Diakonie Deutschland. Was war der Moment in deinem Leben, wo du merktest, ich gehe diesen Weg über den Glauben und gehe auch innerhalb der Kirche über dann eben einen weiteren Weg und bleib nicht sozusagen Pfarrer da, wo ich bin? Zwei Fragen in einen, Entschuldigung.
Das ist jetzt
eine große, eine nach der anderen.
Das ist eine große Frage. Also zunächst einmal muss ich sagen, ich bin einerseits in einem Pfarrhaus mitten im Ruhrgebiet groß geworden und ich habe eine Volkskirchlichkeit kennen und lernen und leben dürfen. Und ich bin in einem Elternhaus groß geworden, das mich sehr, sehr freiheitlich erzogen hat und wo der Glaube immer eine doppelte Dimension hatte. Nämlich auf der einen Seite kann er einem persönlich sehr viel Trost und Stärke geben, aber auf der anderen Seite ist er immer auch Auftrag, auf den Nächsten zu gucken und mit dem Nächsten zu gucken. Das hat mich sehr geprägt, dass ich mein Glauben, der immer wieder auch durch Zweifel natürlich durchsetzt ist, in Anführungsstrichen zum Beruf gemacht habe und mich entschieden habe, Theologie zu studieren. Da würde ich im Nachhinein sagen, das hat weniger mit meinem Elternhaus zu tun gehabt, als vielmehr mit einem Religionslehrer und einem Religionsunterricht, der mich über Jahre geprägt hat und wo für mich einerseits die Persönlichkeit des Religionslehrers mich unglaublich angesprochen hat und andererseits die Art, an die erste Theologie in der Schule herangeführt zu werden mit wahnsinnig spannenden Fragen über den Sinn des Lebens. Und mich hat damals einfach gereizt, dieses Studium zu machen. Ob mich das dann in den Pfarrberuf führen würde, das war dann noch eine zweite Frage.
Kannst du es mir erklären? Also ich muss jetzt ganz, ganz ehrlich an der Stelle auch mal sagen, ich bin getauft, ich bin konfirmiert und bin dann irgendwann später aus der Kirche ausgetreten. Nicht wie die anderen alle aus Geldgründen, sondern weil ich nicht mehr so richtig wusste, bin ich da noch richtig aufgehoben, entspricht das eigentlich meinem Glaubenssystem. Kann man aus diesem Zweifel auch wieder zurückkommen? Weil ich hab selber persönlich, ich meine es nicht so beichte hier, aber ich will keinen, gibt es diesen Weg auch zurück, wenn man in diesem Zweifel ist und sagt, irgendwie kann ich damit gerade nichts mehr anfangen? Was kann ich tun? Weil ich habe keinerlei Groll gegen meine Kirche.
Ich habe 6 Jahre als Gemeindepfarrer gearbeitet und wenn man 6 Jahre lang junge Menschen im Konfirmandenunterricht begleitet und dann konfirmiert, dann weiß man, die werden dann ganz frei erstmal Nähe und Distanz zur Kirche für sich wahrnehmen. Und viele gehen erstmal in eine abständige Rolle und finden vieles ganz viel interessanter und spannender, als sich mit Fragen des Sinn des Lebens zu beschäftigen oder Gemeinschaft in der Kirche zu haben, sondern dann vielleicht eher in anderen Peers und in Sportvereinen und so weiter. Ja, ich selber habe das ein bisschen anders erlebt. Ich bin einerseits sehr geprägt durch Sportverein, durch Fußball, aber andererseits eben auch durch Gemeindeleben und habe eine solche Phase des Abstandes eigentlich nie gehabt und habe eher im Theologiestudium für mich diese Frage gehabt, ist die Kirche ein Ort, wo ich mir vorstellen kann, dauerhaft zu arbeiten, aber auch in dieser Gemeinschaft zu leben. Ich bin in einem Pfarrhaus groß geworden, da war sozusagen meine persönliche Lebenswelt fast deckungsgleich mit Kirche und mit Gemeinde. Das ist schon auch eine besondere Situation. Aber dass man einen Glauben nicht einfach festhalten kann und ihn irgendwie konservieren kann, das ist, glaube ich, klar. Und deswegen gibt es Phasen, wo man einfach sehr starke Zweifel hat. Und diese Zweifel kenne ich auch. Und ich kenne sie eigentlich auch täglich, weil ich mich täglich immer frage, ist das, woran ich glaube, ist das wirklich etwas, was Anhalt hat? Ich kann es nicht beweisen, aber ich finde ganz viele Kraftquellen. Aber es gibt sehr, sehr viele Momente in meinem Leben, wo mich der Zweifel sehr stark auch übermannt. Und von daher kann ich das verstehen, dass man abständig wird. Und dann ist ja die Frage, ist so eine Institution, die ist sowieso erstmal abstrakt, dann kann man sagen, darauf kann ich vielleicht verzichten, aber ist das, was die Institution verflüssigt, nämlich zum Beispiel eine Kirchengemeinde oder irgendwie eine Bewegung auf einer kreiskirchlichen Ebene, ist das eine Gemeinschaft, in der ich genau diese Fragen, die mich beschäftigen oder auch diese Ideen oder auch diese durchaus auch gesellschaftspolitischen Ideen, die ich habe, ist das ein Raum, wo ich das leben kann und wo ich das im Blick auch auf den Glauben reflektieren kann? Und dann kann man, glaube ich, ganz gut auch wieder anknüpfen.
Vielleicht ist es tatsächlich eine Idee, diese Gemeinschaft auch nochmal wieder zu suchen, weil in der Tat, mein Beispiel soll nicht so lange hier stehen, aber ich bin dann eben irgendwann aus meiner Gemeinde weggezogen ins Studium und hab nie wieder.
Außer die nächste Gemeinde, wo man hinzieht, kennt man nicht.
Genau.
Ja, und dann ist das erstmal auch ein großer Abstand. Das ist also diese Situation kenne ich auch, ja. Also, dass man erstmal, wenn man das Vertraute verlässt und das sehr stark mit dem eigenen Glauben verbindet, dass sich das nicht so ohne weiteres wieder andockt. Und dann ist es aber auf der anderen Seite wiederum auch spannend, diesen Glauben dann mit ganz anderen Menschen plötzlich zu teilen, die in ganz anderen Kontexten leben.
Mhm. Das ist ein Versuch wert. Kommen wir zurück zu dir. Bischöfin Beate Hofmann sagte mal über dich, er bringt profunde Kenntnisse in Diakonie, Kirche und politische Arbeit mit Leidenschaft zusammen. Es ist ja nicht nur Glauben, was deinen Job ausmacht, jetzt schon gar nicht mehr. Also der ist immer noch Teil davon, aber jetzt bist du ja wirklich Chef von einer sehr riesigen Organisation, hast sehr viele Organisationsthemen mit dabei. Brauchst du auch diese Management- und Führungsaufgaben, um ein glückliches Berufsleben zu haben?
Also ich bin in frühen Jahren Superintendent geworden und dann habe ich ja ein diakonisches Unternehmen geleitet und bin jetzt an der Spitze zusammen mit Kolleginnen und Kollegen eines Wohlfahrtsverbandes. Und natürlich ist das Arbeiten in Führungspositionen verbunden mit Managementaufgaben, mit Überlegungen zur Organisationsentwicklung. Das ist völlig klar und das begleitet mich seit vielen, vielen Jahren. Es wäre eine falsche Vorstellung zu glauben, dass in Wohlfahrtsverbänden oder in Kirchen da die Uhren völlig anders ticken, sondern man braucht ein profundes Handwerk, um verantwortlich Menschen führen und Organisationen weiterentwickeln zu können. Und von daher ist das schon auch mein Handwerk, darüber so nachzudenken. Ja.
Was war der beste Rat, den du jemals erhalten hast?
Ich glaube, das ist nicht einfach zu beantworten, aber ich glaube, dass für mich immer wieder ein guter Rat ist, zuzuhören. Wenn man in Leitungspositionen ist und wenn man ganz viel über Themen weiß, dann ist man in der Gefahr, auch ganz viel zu texten und zu erzählen und von anderen Menschen nur das Stichwort aufzunehmen und sofort loszulegen, weil man ja sowieso alles weiß. Und das kann mir auch passieren. Und deswegen ist für mich das Zuhören unheimlich wichtig. Deswegen bin ich auch viel unterwegs und will auch gerade vor Ort hören. Und wenn ich daran erinnert werde, wenn ich ein Gespräch geführt habe und mir sagt jemand hinterher in der Reflexion, hast ein bisschen viel geredet, dann weiß ich, zuhören, das ist entscheidend. Und von daher bin ich dankbar für einen solchen Ratschlag. Zuhören.
Ich frage nochmal für einen Freund, der oft an Podcast-Mikros sitzt, der als Speaker gebucht wird, als Berater arbeitet, Geschäftsführer ist und auch gewohnt ist, den ganzen Tag lang zu senden. Hast du einen Trick, wenn dir das auffällt, dass du eher ins zu viel Senden gehst und nicht so sehr zuhörst, wie du da wieder zurückkommst?
Nein, von einem Trick kann ich jetzt irgendwie, da muss ich jetzt drüber nachdenken, aber ich glaube, einen Trick habe ich nicht. Aber ich erlebe es einfach, wenn das Gegenüber von mir ins Erzählen kommt und nicht nur in das inhaltliche Beschreiben oder in das Argumentieren, das ist auch wichtig, aber wenn vor allen Dingen Erfahrungen mit einfließen, dann ist es etwas, wo es mir sicherlich leicht fällt zuzuhören, weil mich das unglaublich interessiert, wenn das, was Menschen denken, sich verknüpft mit Lebenserfahrungen und wenn die durchscheinen, dann ist das eine Riesenchance, einfach zuzuhören. Und ich habe keinen Trick, aber es gibt diesen berühmten Satz von einem Papst, Johannes im 23., der immer gesagt hat, Giovanni, nimm dich nicht so wichtig. Und ich finde, dass an diesem Satz wirklich auch nochmal hängt. Also nicht du bist entscheidend in dem Moment, sondern das Gespräch, was du führst mit dem anderen, das ist sozusagen das, warum wir hier zusammen sind. Und in diesem Gespräch liegt auch die Chance für die Zukunft sozusagen und nicht in dem, dass du das jetzt hier machst.
Ich habe dir ja im Vorgespräch erzählt, dass ich viele Politiker berate. Und es ist lustig, man merkt es da auch wirklich, die richtig Guten, die haben es gelernt zuzuhören. Die brauchen das nicht, wenn man in einem ernsten Gespräch ist oder wenn man eben auch über weitere Wege, Pläne und so weiter redet, brauchen die das nicht, sich die ganze Zeit zu produzieren, sondern dann sind die, glaube ich, sogar ganz happy, wenn sie mal zeitweise schweigen können und zuhören können. Die, die es meistens nicht ganz nach oben schaffen, sind die, die den ganzen Tag nur reden und nichts anderes hinkriegen. Aber da fehlt dann eben am Ende auch ein letzter Schritt. Das ist ein spannender Punkt.
Ja.
Lass uns heute über die Diakonie reden. Ihr seid einer der größten Arbeitgeber Deutschlands. 627.000 hauptamtliche Mitarbeiter.
Was mittlerweile wohl 50.000 mehr, also so 677.000.
Ne? Das ist eine Wahnsinnszahl. 33.000 Einrichtungen mit 1,2 Millionen Plätzen etwa. Ihr unterstützt jährlich etwa 10 Millionen Menschen. Ihr seid ganz schön groß.
Ja, die Diakonie als Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege ist eine große Organisation. Aber jetzt soll man bitte nicht glauben, dass ich eine Organisation mit 677.000 Menschen leite, sondern ich stehe an der Spitze eines Wohlfahrtsverbandes. Und dieser Wohlfahrtsverband vertritt die Interessen der Menschen, für die wir uns in der Diakonie einsetzen. Und er vertritt natürlich auch die Interessen der Träger, die diese Arbeit täglich leisten.
Was ist so dein Arbeitsalltag? Was hast du zu tun? Außer einen Podcast sitzen und komische Fragen beantworten zu müssen.
Also mein Arbeitsalltag ist bestimmt durch unendlich viel Kommunikation. Ich rede viel mit Menschen. Ich bin natürlich befasst mit sehr viel sozialpolitischen und gesundheitspolitischen Fragestellungen. Ich bin befasst mit gesellschaftspolitischen Fragestellungen. Ich bin sehr stark eingebunden in den Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern, mit Menschen aus Kultur, aus Wissenschaft auch. Es geht darum, in dieser Tätigkeit einerseits die Arbeit der Diakonie gegenüber der Gesellschaft, gegenüber der Kirche, gegenüber der Politik zu vertreten. Aber vor allen Dingen geht es darum, diese Gesellschaft gerade im gesundheitlichen und sozialpolitischen Bereich weiterzudenken und verantwortliche Strukturen mitgestalten zu können für Menschen, die sich uns anvertrauen in den unterschiedlichsten Situationen ihres Lebens, in denen sie Unterstützung und Hilfe brauchen.
Was sind die größten Herausforderungen, die ihr aktuell zu bewältigen habt?
Die Herausforderungen momentan sind viele. Aber wir führen dieses Gespräch in einer Zeit, wo wir vom Frühling oder vom Mai der Reformen sprechen. Die Bundesregierung ist momentan dabei, im Blick auf die Sozialversicherungssysteme neue Weichen zu stellen. Wir haben Herausforderungen in der Pflege, wir haben Herausforderungen im Gesundheitswesen, wir haben Herausforderungen in der Arbeit für Kinder und Jugendliche und in der Eingliederungshilfe. Und das sind in der Tat alles Themen, die uns sehr stark beschäftigen. Wir spüren momentan, dass der Sozialstaat enorm unter Druck ist. Wir spüren, dass dieses für dieses Land sich so bewährte Prinzip der Subsidiarität, dass dieses immer weniger selbstverständlich wird. Es wird von rechts außen angegriffen, es wird aber auch aus der Mitte durchaus politisch angefragt. Das sind viele Herausforderungen, die wir haben.
Du hast mal gesagt, das Fundament unserer Arbeit als evangelischer Wohlfahrtsverband ist die christliche Nächstenliebe und die gilt allen Menschen. Ist dieser christliche Anspruch in der säkularen Gesellschaft noch zeitgemäß oder ist er sogar nötiger denn je?
Also ich glaube wirklich, dass dieser Sozialstaat eine besondere Dignität hat über die subsidiäre Arbeit, die wir machen. Wir haben in diesem Land mehrere Wohlfahrtsverbände. Diese stehen sozusagen jeweils für Ideen und für Werte für dieses Land. Und die Diakonie Deutschland, die Diakonie ist sozusagen ein Teilbereich daraus. Es ist sozusagen die evangelisch-christliche Stimme für Sozial- und Gesundheitspolitik. Und von daher glaube ich, dass mit diesem Wertefundament, das in meinen Augen mehr denn je momentan für diese Gesellschaft eine Bedeutung haben kann, sind wir, glaube ich, wichtig, auch wenn die Zahlen von Kirchenzugehörigkeit zurückgehen.
Wir merken ja weltweit, dass Leute immer stärker orientierungslos werden, fehlgeleitet werden von Rattenfängern, nenne ich sie jetzt mal, und irgendwie so ein bisschen auch ihr eigenes Wertefundament darüber verlieren. Was können Leute wie du und ich denn dafür tun, dass wir hier einen bleibenden, starken Wertekanon haben im Land?
Da sind wir nochmal beim Zuhören. Ich glaube, dass viele Menschen heute nach Orientierung suchen, weil sie für ihr Leben eine ganze Reihe von Fragen stellen. Und diese Fragen sind oftmals verbunden auch mit krisenhaften Situationen, entweder persönliche Krisensituationen oder eben auch gesellschaftspolitische Krisensituationen. Und unser Beitrag kann es sein, sehr genau hinzuhören, wahrzunehmen und mitzuhelfen, Lösungsvorschläge und Lösungen zu finden. Und zwar manchmal ganz praktisch sofort, aber auch dann durchaus eben so, dass sie irgendwann in politische Normen sich formen lassen und dadurch Menschen nachhaltig gestärkt werden.
Ist das ein Teil der heutigen Mediennutzung? Soziale Medien, die ja eigentlich auf Austausch beruhen sollen, in Wahrheit aber fast nur noch so Sendungsplattformen sind, wo jeder versucht, seine Meinung durchzubringen und wenn der andere eine andere Meinung hat, dann sage ich, du bist ein Vollidiot, das sehe ich ganz anders, du hast sowieso Unrecht. Ist es die Art, wie wir im Clickbaiting in den Medien hängen, wie auch oft Politik gemacht wird, eben, dass viel gesendet wird, gesendet wird, gesendet wird? Haben wir zu wenige Formate mittlerweile, uns gegenseitig zuzuhören?
Ich glaube, dass in der Tat die sozialen Medien nun keine Medien sind, die auf richtigen Dialog aufbauen und setzen, sondern da wird gesendet und da wird in großer Individualität gesendet. Aber ich habe bisweilen auch den Eindruck, dass sozusagen dieses Medium ein Medium ist, das sehr stark aus der Vereinsamung kommt und in die Vereinsamung führt und pseudomäßig sozusagen zu Gemeinschaftsgefühlen führen kann, wenn man sich verleiten lässt, vielleicht manche auch gerade extremen Positionen, die dann auch immer wieder algorithmusmäßig aufgespielt wird, zu hören, zu lesen und dann auch zu verinnerlichen. Also von daher halte ich die sozialen Medien an der Stelle für keine gute Möglichkeit, auch wenn sie Stärken gehabt hat, auch in Zeiten der Corona Stärken gehabt hat. Also man darf das sozusagen, man muss es differenziert sehen, aber momentan sehe ich da eher Probleme. Ich glaube, wir brauchen in der Tat Formate, wo wir als Gesellschaft gerade in Zeiten, wo Meinungen sehr weit auseinandergehen, wo wir versuchen, uns zu verstehen, zuzuhören und vielleicht sogar auch zu verständigen.
Gut, dass es auch Formate wie dieses gibt, wo man sich zuhören kann. Ihr habt 25 zur Bundestagswahl, habt euch relativ klar positioniert gegen rechtsextremes Gedankengut. Ich finde das ja gut, aber ich vermute, ich war einer von denen, die es gut fanden. Wahrscheinlich gab es auch eine Menge, die sagt, dann seid ihr verrückt, dass ihr euch so klar positioniert. Was hat euch dazu gebracht, das trotzdem zu machen?
Die Diakonie hat in der Fragestellung seit vielen Jahren eine eindeutige Meinung. Vor etwa 2,5 Jahren haben sich beide großen Volkskirchen nochmal sehr stark mit ihrer Verhältnisbestimmung zur AfD auseinandergesetzt oder auch zu rechtsextremen Parteien und haben eine Unvereinbarkeit von christlichem Menschenbild auf der einen Seite und auf der anderen Seite völkischem Nationalismus festgehalten. Und wir als Diakonie sind natürlich durchaus gefragt, was das bedeutet, wenn es sozusagen konkret wird, wenn es konkret sich gestalten soll bei diakonischen Angeboten. Und dazu habe ich mich auch klar verhalten. Für uns in der Diakonie ist eines ganz, ganz wichtig, dass sich jeder Mensch, der sich uns in den Einrichtungen und Angeboten anvertraut, ganz gleich, wo er herkommt, ganz gleich, wie er lebt, wen er liebt, wie er tickt, er muss sich in unseren Angeboten angenommen und sicher fühlen. Wenn wir das nicht gewährleisten können, dann haben wir einen wesentlichen Auftrag als christlicher Wohlfahrtsverband verloren, aber gleichzeitig eben auch innerhalb der Angebotsstruktur, die wir vorzuhalten haben, dem werden wir da nicht mehr gerecht. Und deswegen positionieren wir uns eindeutig, Menschen, die in ihrer Würde verletzt werden, in unseren Einrichtungen, da müssen wir einschreiten und da schreiten wir auch ein.
Ich finde das einen sehr wichtigen Punkt, weil zum einen ist es ein politisches Statement. Zum anderen ist es aber eben auch ein Statement nach innen. Ich war vergangene Woche auf dem Deutschen Stiftungstag und da gab es genauso eine Debatte rund um die Brandmauer, wie positionieren sich Stiftungen? Und da gab es auch die Meinung, einerseits, wir sind keine Politiker, warum sollten wir? Und andere haben eben auch genauso gesagt, nach innen für die Projekte, die wir fördern, da wo wir das Geld hinstecken, da wo unsere Mitarbeiter sind, dahin sollten wir uns schon auch als Stiftung jeweils positionieren. Deshalb finde ich diesen Aspekt ist auch zu trennen, dass nicht jede Positionierung einfach nur politisch, parteipolitisch interpretiert werden kann, sondern gerade bei einer Größe, die ihr habt, auch nach innen interpretiert werden kann. Sehr wichtig, vielleicht muss man das sogar auch mal genauso erklären, wie du es gerade getan hast.
Also um das auch ganz deutlich zu sagen, wir haben uns dabei nicht parteipolitisch geäußert, sondern wir haben uns dabei parteilich geäußert, nämlich in der Anwaltschaft für Menschen, die in Not sind, und zwar völlig egal, woher sie kommen und wer sie sind. Also das heißt, unsere Angebote gelten wirklich allen Menschen und das müssen wir gewährleisten. Und deswegen ist es nach innen in der Tat entscheidend, dass das Wertefundament sichtbar und sichtbar wird und gelebt wird von Mitarbeitenden, aber auch, dass unsere Klientinnen und Klienten genau darum wissen. Und deswegen ist so ein diakonisches Profil, deswegen ist so ein Leitbild, das auf dem christlichen Menschenbild basiert, für uns sehr, sehr wichtig und für alle Mitarbeitenden als Orientierungsrahmen auch entscheidend.
Wie geht ihr damit um, wenn jemand, der angestellt ist bei der Diakonie, schwer dagegen verstößt?
Also ich persönlich setze dabei immer auf Gespräch, also zunächst einmal wirklich mit Menschen, von denen wir das hören oder wissen, ins Gespräch zu gehen und erstmal zu erfahren, wie es zu solchen Positionierungen kommt. Und ein zweites ist, wenn sich solche Positionierungen oder solche Verhaltensweisen nicht ändern, dann muss man immer im Einzelfall, aber man muss dann auch arbeitsrechtlich gucken, ob das wirklich noch mit den Grundsätzen der Diakonie vereinbar ist und ob es dann nicht auch notwendig ist, arbeitsrechtliche Konsequenzen zu ziehen.
Ich finde das ein entscheidender Punkt, das nicht nur als Positionierung und Sonntagsrede in den Raum zu stellen, sondern dann eben auch nachzuhalten, ja, und darauf zu achten, dass die Werte auch gelten.
Ja.
Dass man sich auch wirklich darauf verlassen kann, dass sie dann gelten. Das finde ich sehr, sehr spannend. Wenn man jetzt hört, was ihr alles tut, und man kann das alles sehr gut finden, was ihr macht, wenn man euch jetzt unterstützen möchte. Wir haben immer wieder diese Nachfrage von Leuten, die uns zuhören oder zusehen und sagen, Mensch, das klingt total interessant. Wie kann ich da eigentlich mithelfen? Jetzt kannst du den großen Werbeblock ausrollen. Wie kann man bei der Diakonie mithelfen?
Also du hast vorhin gesagt, dass die Diakonie etwa 33.000 Einrichtungen hat. Und in der Tat, es sind etwa momentan 700.000 Menschen, die sich ehrenamtlich in der Diakonie engagieren. Und wir freuen uns über jeden und jede, die dort mitmachen und mithelfen wollen. Und das geht ganz niedrigschwellig. Man kann einfach in die nächste diakonische Einrichtung gehen, sich das anschauen, gucken, ob das was für einen ist. Vielleicht im Bereich der Altenhilfe oder im Bereich der Eingliederungshilfe oder auch in der Arbeit mit Menschen mit sozialen Schwierigkeiten, die von Obdachlosigkeit betroffen sind. Wir haben eine große Vielfalt von Angeboten und für viele ist da auch sozusagen das Passende dabei. Es gibt im Internet, wenn man die Diakonie anklickt, auch Möglichkeiten, das sozusagen für sich durchzuscannen. Wir freuen uns über ehrenamtliches Engagement und wir kriegen immer wieder die Rückmeldung, dass diejenigen, die sich in diesen Bereichen engagieren, und jetzt mache ich mal die Klammer auf, auch bei den anderen Wohlfahrtsverbänden, dass das einfach etwas ist, was viel Freude, viel Sinnstiftung und auch Stärke fürs eigene Leben bedeutet. Und von daher lade ich gerne ein, da sich zu interessieren und sich zu erkundigen.
Also niedrigschwellig heißt dann auch, ich kann auch sowas wie vorlesen, zum Schachspielen kommen, also einfache genau. Kleine Sachen machen.
Also wir sprechen hier nicht von einer fachlichen Pflege zum Beispiel, ja. Also dafür gibt es Pflegefachkräfte, die sind hauptangestellt, sondern es geht darum, in der Tat, wenn jemand leidenschaftlicher Schachspieler ist und es gibt Menschen, die bei uns Unterstützungsbedarf haben und die aber auch gerne Schach spielen, mit denen Schach zu spielen oder vielleicht auch in den Stadtpark eine Runde spazieren zu gehen, oder es gibt ganz viele Möglichkeiten und das Ehrenamt ist häufig sehr stark daran orientiert, was die Ehrenamtlichen eben selber als besondere Gaben mitbringen. Also am Samstag, als ich in dieser Altenhilfeeinrichtung in Kitzin in Brandenburg war, da haben mir zwei ältere Damen erzählt, dass sie einfach leidenschaftlich singen, ja, und dass sie in die Zimmer gehen und wenn das gewünscht ist, von Volksliedern bis zu aktuellen Liedern vorsingen oder einladen zum Singen. Und da gibt es tausend verschiedenste Möglichkeiten, die man sich einbringen kann. Und wenn man das mit den eigenen Stärken und Leidenschaften verbinden kann, ist das, glaube ich, etwas sehr Schönes.
Ja, aber dann macht es ja auch wirklich Lust und es ist keine Pflicht oder kein Muss, was man dann irgendwie hinter sich bringt.
Nein, das ist keine Pflicht und kein Muss. Man spürt sicherlich bei manchen Hilfeangeboten, wie ernst die Notlagen der Menschen sind. Also wer am Containerbahnhof hier in Berlin wirklich bei der beim Frühstück mit Obdachlosen dabei ist, der sieht einfach auch die Schattenseiten des Lebens und das kann einen nach innen sehr berühren. Und das kann auch anstrengend sein und das kann auch belastend sein, das gibt es auch. Aber es kann eben dabei unglaublich sinnstiftend auch sein. Und deswegen ist es wichtig, im Ehrenamt für sich das Richtige zu finden, auch das richtige Maß zu finden und sich gut zu überlegen, was will ich damit? Will ich damit auch selber für mich weiterkommen? Will ich einfach geben? Will ich meine besondere Fähigkeit, die ich habe, einfach zur Verfügung stellen, oder will ich ganz neu auch etwas lernen? Will ich mich einfach ausprobieren? Der Möglichkeiten sind viel.
Was für Momente in eurer Arbeit machen dich so richtig traurig?
Richtig traurig. Ich würde sagen, ich würde es gerne so formulieren. Also vieles momentan erfüllt mich mit Sorge. Ja, also die Herausforderungen in vielen Hilfefeldern, zum Beispiel in der Kinder- und Jugendhilfe, die werden größer. Wir kommen aus einer Corona-Zeit, wo viele Kinder und Jugendliche, Kinder, die heute jugendlich sind, eben noch Erfahrungen von Einsamkeit mitbringen, Unsicherheit, sich wieder neu in Gemeinschaft zu finden, die vielfältige Problemlagen ausgebildet haben. Und mich macht traurig und erfüllt mit Sorge, wenn wir politisch momentan darüber nachdenken, genau in diesen Feldern harte Kürzungen vorzunehmen. Ich glaube, dass das nicht nur ein Fehler im Blick auf die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft ist, sondern man macht einen Riesenfehler, diesen Kindern und Jugendlichen nicht wirklich optimale Startmöglichkeiten fürs Leben zu geben. Und Spardiskussionen, die darauf abzielen, an der Stelle so ganz schnell darüber hinwegzugehen, weil Kosten explodieren und so weiter. Das ist alles problematisch, das muss man diskutieren, das muss man politisch lösen. Aber ich werbe wirklich sehr dafür, den Blick nicht zu schnell von Kindern und Jugendlichen abzuwenden. Sie haben in der Corona-Zeit kaum eine Stimme gehabt, aber waren mit die Hauptleidenden sozusagen in dieser Situation. das erfüllt mich mit Traurigkeit oder mit Sorge. Also Traurigkeit ist so. Und genauso geht es auch, habe ich das empfunden in der Diskussion, in der unsäglichen Diskussion, die wir über Bürgergeldempfänger, jetzt Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung geführt haben, dass es dort in der politischen Diskussion, und zwar fast egal, in welcher demokratischen Partei man da geguckt hat, dass es so eine Art der Hermeneutik des Verdachtes gab. Ja, die Menschen, die ruhen sich aus, die wollen irgendwie nur Geld kassieren und wollen aber selber nicht sich wieder aktivieren lassen für den ersten Arbeitsmarkt. Eine völlig verkürzte und eine völlig faktenfreie Diskussion, die da geführt wurde. Und das hat mich insofern mit Sorge erfüllt, weil wir, wenn sich solche Diskussionen manifestieren, Menschen am unteren Rand der Gesellschaft wirklich verlieren. Und wir dürfen sie nicht verlieren, sondern im Gegenteil, wir müssen alles tun, damit sie wieder hineinfinden in Gesellschaft, in Teilhabe, dass sie wieder zu Kräften kommen, dass sie wieder auf den ersten Arbeitsmarkt bestehen können und ihr Leben aktiv gestalten können. Und da hilft eine Diskussion über Schuldzuweisungen überhaupt nicht.
Ich finde, es gehört sich nicht, in bestimmten Ämtern nach unten zu treten. Und da muss man wirklich aufpassen auf seine Worte, die man da wählt.
Ja, das ist so. Und vor allen Dingen, wenn man weiß, man hat riesige Herausforderungen im Bereich des Sozialstaates, eine Diskussion zu fokussieren auf wenige Menschen und übrigens ja auch nur auf wenige Geldbeträge, die dort letztlich zu sparen sind, aber so eine Art Neiddebatte beziehungsweise eine Art Debatte zu führen, dass dort Missbrauch alltäglich ist, ist wirklich in mehrfacher Hinsicht toxisch.
Noch einmal ganz kurz zurück. Welche Sachen machen dich denn glücklich bei euch in der Arbeit?
Ich bin ehrlich gesagt vor allen Dingen dann glücklich, wenn ich eine unserer Einrichtungen besuchen darf und ich sofort und konkret irgendwie erleben darf, wie Menschen aktiviert werden, wie sie neue Zukunftsperspektiven gewinnen. Ich bin glücklich, wenn ich Mitarbeitende erleben darf, die in den unterschiedlichsten Hilfefeldern mit einer unglaublichen intrinsischen Motivation unterwegs sind, einfach Gutes bewirken wollen und unglaublich viel erreichen. Manchmal auch mit wenigen Mitteln unglaublich viel erreichen. Also das macht mich glücklich, ja.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich das heute zu dir sagen würde, aber es ist wirklich sehr süß, Rüdiger. Man sieht, wenn du vom Ehrenamt sprichst, so von dem, was du gerade siehst, richtig so ein Glitzern in deinen Augen. Das ist so richtig schön. Das ist sehr sympathisch.
Ja, vielen Dank.
Du hattest eben kurz über die anderen Wohlfahrtsverbände gesprochen in dem Nebensatz. Ich habe mir die Frage selber nie gestellt, aber dir kann ich sie gut stellen. Steht ihr in so einer Konkurrenz zueinander? Kooperiert ihr? Lebt ihr nebeneinander her? Weil die anderen sind ja Caritas, AWO, gibt es auch viele, viele große andere noch.
Also zunächst einmal sind wir zusammengeschlossen in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und wir tun gut daran, viele Dinge gemeinsam zu planen und gemeinsam politisch auch zu durchdenken, und das tun wir auch. Ja, es gibt sicherlich auch Momente, wo man einfach in der Ausprägung der eigenen Eigenheit auch eigene Wege geht und gehen muss und gehen will, und diese sind dann vielleicht nicht immer kompatibel sofort mit den anderen Verbänden, und das ist so. Und ich glaube auch, dass ein gewisser Wettbewerb dabei auch gut ist. Aber am Ende des Tages sind wir nur dann stark, wenn wir zusammenhalten. Und an diesem Zusammenhalten arbeiten wir, müssen wir täglich arbeiten. Ich finde, dass uns das insgesamt auch gut gelingt. Und das braucht es jetzt unbedingt. Also es braucht eine starke Wohlfahrt mit einer Stimme, wenn es darum geht, den Sozialstaat zukunftsfähig zu machen, und zwar zukunftsfähig zu machen in einer Phase, wo eben über Reformen darüber nachgedacht wird, eben auch zu sparen und womöglich auch Angebote zurückzufahren. Und da braucht es eine gute Abstimmung, und es braucht kluge Ideen und ein konstruktives Begleiten der Politik.
Darf ich dich kurz bitten, mir 5 Sätze zu vervollständigen?
Ich hoffe, ich kann das.
Wir werden es jetzt gleich sehen. In der Öffentlichkeit beeindruckt mich derzeit.
Das ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach zu beantworten. Was beeindruckt mich momentan in der Öffentlichkeit? Also bisweilen beeindruckt mich in der Öffentlichkeit Auftritte ehemaliger Politiker, wie zum Beispiel Altbundespräsident Gauck oder auch andere, die einfach mit großer Klugheit und Souveränität auf die aktuelle Politik gucken und uns Orientierung geben können.
Über Deutschland denke ich.
Viel nach.
Wir sollten mehr Wert legen auf.
Auf die Fähigkeit, Kompromisse zu schließen. Ich vermisse sehr stark innerhalb des demokratischen Agierens, dass diese Republik so stark geworden ist, weil eigentlich immer klar war, Politik gelingt dann, wenn wir Kompromisse schmieden und wenn innerhalb der Kompromisse Mehrheits- und Minderheitenpositionen sich wiederfinden und Kompromisse nie ein Durchsetzen des Stärkeren ist, sondern ein Finden von Positionen, wo andere Positionen am besten mit aufgenommen und mitgesehen werden. Das brauchen wir.
Der nachfolgenden Generation rate ich.
Das ist, finde ich, ein unfairer Satz, weil ich finde, wenn ich ihr einen Rat gebe, dann, dass sie ihre Interessen formuliert und auch wirklich einbringt, denn diese Gesellschaft überaltert. Es ist schwierig für die nachfolgenden Generationen, eine klare und deutliche Stimme zu erheben. Das brauchen sie aber. Sie brauchen diese Stimme, weil zur Wahrheit der gegenwärtigen Politik gehört, dass die junge Generation eine Zukunft braucht. Und eine Zukunft muss sich so gestalten, dass die jungen Menschen in ihr gerne leben und dadurch auch gerne bereit sind, diese Generationengemeinschaft zu leben.
Morgen wird besser als heute, weil...
Weil man wieder geschlafen hat und weil man zu neuen Kräften kommt und weil womöglich morgen auch die Sonne scheint und dann einfach es Spaß macht, wieder in den Tag zu gehen.
Danke dir für die 5 Vervollständigung. Wir machen gerade eine neue Serie offensichtlich auf. In der Folge vor dir war Daniel Schreiber, der Autor, hier zu Gast. Und der sagte auch bei der Frage der nachfolgenden Generation, war er, glaube ich, kurz davor, mich zu beschimpfen dafür. Und sagte auch,
das weiß ich nicht.
Die sollten uns lieber einen Rat geben.
Ja.
Das war tatsächlich. Warum haben wir den Kompromiss so verlernt?
Warum? Ich glaube, auf diese Frage kann ich gar nicht antworten. Ich stelle das einfach nur fest. Und ich glaube, vielleicht haben wir den Kompromiss, die Bereitschaft zum Kompromiss verloren, weil wir Positionierung immer auch sehr stark jetzt mit Außendarstellung verbinden und weil zum Beispiel die sozialen Medien sozusagen dazu einladen, Positionen sehr stark polarisierend voranzutreiben und dann bleibt nicht mehr viel Luft, um nochmal die Gedanken des anderen wahrzunehmen, diese auch zur Darstellung zu bringen. Ich glaube, das ist insgesamt eine Bewegung, die sehr stark darauf abzielt, dass die eigene Position stark sein muss und sie durchsetzungsfähig sein muss und man dann immer weniger nach links und rechts guckt. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass sich da Werte verschieben. Aber ich kann nur dafür werben, wieder zur Kompromissfähigkeit zu finden. Es ist sozusagen die Königsdisziplin der Demokratie. Das demokratische System braucht genau dieses. Gerade jetzt auch in schwierigen Zeiten braucht es die Fähigkeit, Kompromisse zu schließen und wirklich Positionen, auch Minderheitenpositionen gut mitzunehmen und damit auch gesellschaftliche Gruppen gut mitzunehmen und damit Vorsorge zu tragen, dass sich Menschen abgehängt und nicht wahrgenommen fühlen. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig momentan.
Gleichzeitig braucht es, glaube ich, auch uns alle als Stimmen in der Teil- und Öffentlichkeit, dass wir auch erklären, dass, wenn man sich nicht zu 100% durchgesetzt hat, nicht gleich der volle Loser ist. Weil das wird viel zu oft genau so in der Politik zurzeit debattiert. Wenn man einmal irgendwas hergibt oder einen Kompromiss schließt, hat man ja etwas verloren von seiner Vollposition. Wie kann man nur diese Vollposition aufgeben? Ich finde das eine vollkommen übertriebene, hysterische Debatte.
Ja, das ist einerseits so, man darf sich nicht als Loser fühlen und sich selber, glaube ich, auch dann nicht so bezeichnen. Aber man darf eben auch, wenn man sich nicht durchgesetzt hat, die andere Position sofort skandalisieren. Wir erleben ja momentan, dass die großen Volksparteien immer weniger Volksparteien sind. Das, was die CDU und was die SPD ausgemacht hat über viele Jahrzehnte, war, dass sich in den Parteien verschiedenste Positionen gefunden haben und innerhalb der Parteien ja selber auch eben Kompromisse sozusagen für gemeinsame Positionen gefunden wurden. Das fällt immer mehr aus, das verlagert sich immer mehr in die gesellschaftliche und damit auch in die politische öffentliche Diskussion. Und dadurch geht ein bisschen das Grundgefühl verloren, was ist eigentlich normal in Meinungsbildungsprozessen und wo werden Grenzen überschritten oder wo wird keine Rücksicht genommen. Und das neu nochmal zu buchstabieren, ist, glaube ich, wichtig, ja.
Und die Meinungsausgrenzung ist ja auch, finde ich, auch innerhalb von Parteien mittlerweile extrem gefährlich geworden. Also ich habe es in der SPD erlebt, die ich näher begleite, wo diese ganze Frage von, wie geht man mit Russland um, kann man Richtung Waffenstillstand kommen und so weiter, wo ja jede Äußerung, die dazu mal gemacht wurde, nicht dazu führte, dass sie diskutiert wurde, sondern dass eigentlich sofort auch intern so eine Mauer hochgezogen wurde von, ja, der Vollidiot, was erzählt der denn da gerade, statt einfach sich eine Meinungsbildung selber auch zu gönnen und eine Debatte zu gönnen. Haben wir keine Zeit mehr dafür? Was ist los mit uns?
Natürlich ist die Zeit schnelllebiger geworden. Ich glaube aber, dass dass momentan die politischen Themen so groß und so gewaltig sind, dass sie uns alle, und da nehme ich mich wirklich nicht aus, verunsichern. Und wenn man verunsichert ist, dann diskutiert man in der Regel nicht souverän, sondern dann diskutiert man natürlich mit seiner Emotionalität, mit seinen Ängsten, auch vielleicht mit seinen Urteilen, die sich verbinden können, dann auch schnell mit Vorurteilen. Und dadurch wird automatisch eine Diskussion auch von der sachlichen Ebene zu einer kämpferischen Ebene, zu einer sehr emotionalen Ebene. Das eine ist, das erstmal wahrzunehmen und zu sagen, das ist einfach so, die Zeiten sind so, es geht uns alle so unmittelbar an, der Krieg in der Ukraine geht uns unmittelbar an, weil wir eigentlich hier auch schon Kriegsgeschehen sind, wenn man bedenkt, was russische Politik auch hier versucht, in diesem Land zu verändern. Wir sind unmittelbar betroffen im Blick auf die Herausforderung des Sozialstaates, weil quasi in jeder Familie die Frage nach einer gelingenden Pflege gestellt wird. Also wir sind an vielen Stellen sehr stark betroffen und diese Betroffenheit nehmen wir mit in die Diskussion und das an der einen oder anderen Stelle klug abzuschichten, dass man in guten Diskussionen parteipolitisch, innerparteipolitisch zu sein oder eben auch allein wenn man im Freundeskreis diskutiert. Ja, da tun wir gut dran.
War das auch einer der Gründe, warum du gerade diese Elder Statespersons genannt hast, mit Joachim Gauck zum Beispiel, die uns auch eine Einordnung geben können, weil sie nicht mehr in dieser hysterischen Alltagsdebatte hängen, die einfach nochmal einen anderen Gedanken geben können und sich auch trauen, vielleicht ein bisschen breiter zu diskutieren und zu denken? Mir fehlt Helmut Schmidt.
Ja. Also ich glaube, das hat was damit zu tun. Ich erlebe unsere jetzige Politiker-Generation sehr stark dadurch geprägt, dass bei den großen politischen Themen, die wir haben und wo man eigentlich auch politische Konzepte schmieden muss, die über Jahre sich entfalten, vielleicht auch über Jahrzehnte sich entfalten, dass es zu diesen großen politischen Linien angesichts des sehr kurzen Wahlzyklus, nicht nur 4 Jahre im Bundestag oder 5 Jahre im Landtag, sondern dazwischen liegen ja sozusagen immer Wahlen. Wir haben jedes zweite Jahr quasi ein Superwahljahr und man sozusagen sofort wieder vor die Wählerstimme gestellt wird und abgestraft wird für Positionen und für Entscheidungen, dass wenige nur noch den Mut haben, sehr grundsätzlich an zum Beispiel Reformen heranzugehen. Und wenn man, und ich glaube, das muss man auch einfach erstmal konstatieren und sagen, das ist für Politikerinnen und Politiker eine ungeheuer schwierige Situation und es ist sehr leicht, das mal eben so zu kritisieren und das mal eben so festzustellen. Aber deswegen tut es vielleicht gut, Menschen zu hören, nicht nur die, die lange das politische Geschäft begleitet haben oder selbst gestaltet haben, sondern eben auch andere zu hören, die mit einer gewissen Lebensweisheit oder auch mit einem gewissen Abstand auf Themen blicken können. Das tut der Politik gut, das tut der Gesellschaft gut, das tut der Kirche gut, das tut, glaube ich, uns allen gut. Ja.
Ich finde, das darf ja auch bunt sein. Ich fände es auch gut, wenn wir starke, bekannte, wahrnehmbare Stimmen aus den Kirchen stärker noch hätten, als es gerade der Fall ist. Ich habe ja eben erzählt von dem Stiftungstag vergangene Woche in Hamburg. Ich habe da gab es ein Interview einstündig mit Harpe Kerkeling, von dem man ja nach 40 Jahren im Fernsehen andere Dinge erwartet, als das, was er neuerdings dann bringt. Das war ein wirklich unglaublich ernstes, klares Gespräch, wo er auch einfach ganz viele politische Fragen sehr klar eingeordnet hat. Und die Leute waren dem extrem dankbar dafür, dass er so klare Worte findet. Und ich glaube, wir brauchen diese Stimmen einfach stärker.
Ja, und ich würde der Politik wünschen, dass sie wieder stärker das Augenmerk auf die Zivilgesellschaft richtet. Wir haben unendlich viele tolle Menschen in diesem Land, die uns mit ihren Ideen und mit dem, was sie tun, wirklich bereichern können. Und ich glaube, dass wirklich dieser Staat ist so stark geworden, weil eben ganz unterschiedliche Menschen in die Lage versetzt wurden, sich für die Gemeinschaft zu verwirklichen. Und darauf müssen wir setzen. Und die Politik darf nicht mit einem kritischen Auge auf Zivilgesellschaft schauen, sondern sie muss sie als Chance für die Zukunft begreifen. Und dazu gehört zum Beispiel auch ein Harpe Kerkeling, der in der Tat ein ganz wunderbares Wertefundament hat, von dem er aus uns viel zu sagen hat.
Mal so eine kleine Insiderfrage. Wer braucht eigentlich gerade wen mehr? Die Kirche, die Diakonie oder die Diakonie, die Kirche?
Das ist fast eine Fangfrage. Die Diakonie kann nicht ohne Kirche. Die Diakonie ist die Sozialgestalt der Kirche. Wenn es keine Kirche mehr gäbe, dann würden wir zwar auf einem christlichen Wertefundament weiterhin Diakonie sein, aber wir sind Ausdrucksweise, wir sind Lebe, wir sind Wesensäußerungen von Kirche. Ich glaube, dass der Kirche es gut tut und das setzt sich auch immer mehr durch, dass in all den Veränderungsprozessen, in denen die Kirche sich momentan befindet, in einem Prozess auch des Kleinerwerdens, aber doch eins sichtbar wird, diese Kirche wird in dieser Gesellschaft gewollt und gebraucht, sehr stark, wenn sie eine klare, eine eindeutige und eine diakonische Kirche ist. Also wenn sie ein klares Wertefundament hat, wenn sie bereit ist, dieses Wertefundament auch in die Gesellschaft zu tragen und das zum Beispiel in einer diakonischen Dimension.
Noch so eine Frage, die aber wirklich offen und ehrlich gemeint ist. Ich will es absichtlich vorher genau so sagen. Was kann der christliche Glauben uns hier in Deutschland mehr und stärker geben, als es andere Glaubensbekenntnisse können? Der Islam, das Judentum und so weiter.
Nichts. Ich bin der festen Überzeugung, dass der christliche Glaube eine große Einladung ist, für sich persönlich Sinnstiftung zu finden. Mir liegt es aber fern, das zu qualifizieren gegenüber anderen Religionen. Das steht mir nicht zu. Ich glaube, dass man in anderen Religionen ganz genauso Erfüllung finden kann. Und die Frage, ob das letztlich dasselbe ist oder was ganz anderes ist, das sind philosophische Fragen, die können wir stundenlang, ich habe Theologie studiert, ja, wir können stundenlang darüber diskutieren. Aber für mich ist entscheidend ein Zweifaches, was stärkt den Menschen in seinem Leben? Was bedeutet das im Blick auf das Leben in der Gemeinschaft, im Blick auf die Würde, die ein jeder Mensch hat und die es ernst zu nehmen gilt und die es auch zu verwirklichen gilt. Die Würde des Menschen ist auch unglaublich verletzlich. Und Religionen qualifizieren sich für mich darin, dass sie wirklich diesen Blick auf den Nächsten, diesen liebenden Blick auf den Nächsten haben. Sie machen alle Fehler, Verwerfungen gibt es ohne Ende. Aber das ist grundsätzlich wichtig. Ich persönlich habe das im christlichen Glauben gefunden. Ich bin einfach in diesen Glauben hineingewachsen. Ich hatte aber auch die Gelegenheit, mich damit sehr, sehr kritisch auseinanderzusetzen, sogar auch wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen. Für mich bedeutet der christliche Glaube viel. Und das Besondere am christlichen Glauben ist, dass er ein sehr offenes Verhältnis zum Zweifel hat. Martin Luther hat mal gesagt, dass also man jeden morgen sozusagen neu aus dem Zweifel zum Glauben sozusagen kommt und immer wieder auch über den Zweifel sich dabei selbst reflektieren muss. Und das kann ich nur bestätigen. Ja, für mich ist Glaube wirklich nichts Statisches, sondern es ist etwas Dynamisches und es richtet mich auf und es richtet mich aus.
In dem Maße, wie sich alles um uns herum auch einfach bewegt. Menschen um uns herum verändern sich, die Gesellschaft verändert sich, unsere Jobs verändern sich. Da verändert sich natürlich auch in uns immer etwas mit. Es wäre ja schlimm, wenn wir statische Lebewesen wären. Wir wachsen und wir wachsen irgendwann noch nicht mehr. Das finde ich, also zum einen danke, dass du mir diesen Stunt gerade genehmigt hast, diese blöde Frage zu stellen oder die schwierige Frage zu stellen. Und zum anderen finde ich das einen super interessanten Punkt, dass es veränderlich ist und auch veränderlich sein darf und nicht den Glauben gibt, so wie er einem da eingeimpft wird oder eingepflanzt wird, und dann hat man den sein Leben lang. Also mir hilft das heute gerade extrem weiter.
Ich gebe dir mal ein Beispiel. Mhm. Also am Karsamstag waren wir als Familie zusammen und das ist was Besonderes, weil meine Töchter weit entfernt von mir leben und wir uns nicht so häufig sehen. Und dann überlegt man schon, und das war in den vergangenen Jahren auch so, und dann überlegt man schon, geht man jetzt in die Osternacht oder genießt man nicht einfach jetzt die Zeit, die man gemeinsam hat? Und außerdem, man kennt das ja, und ist das jetzt wirklich und so? Und dann geht man in so einen Gottesdienst, also ich, den ich dann in dem Moment auch nicht halten muss, und dann höre ich Lieder, dann darf ich mich in diese Lieder hineinbergen mit meinem Zweifel, mit meiner Hoffnung, und dann sehe ich, wie im Dunkeln diese Kerze entzündet wird und dieses Osterlicht sich dann weiterentwickelt, und das gibt mir in dem Moment durch allen Zweifel hindurch dann plötzlich eine Möglichkeit, in der Gesellschaft wieder ein Ja auszusprechen, das kein betäubtes, kein erzwungenes ist, sondern eins, was irgendwie mich in meinem Hiersein einfach ausrichtet und stärkt. Und wenn dann der Pfarrer, in diesem Fall war es der Pfarrer, sagt, Christ ist erstanden, und man antwortet mit den Menschen, die da waren, er ist wahrhaftig auferstanden, dann ist das ein Bekenntnis und dann ist das eine Hoffnung, und dann liegt darin ganz viel, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, auch im Leben nicht das letzte Wort hat, Todeserfahrung, Sterbenserfahrung, Leiterfahrung. Und das gibt mir dann überraschend, selber auch für mich überraschend wieder Kraft, und ich bin froh, dass ich hingegangen bin.
Ich finde es so wichtig, dass wir diese Institution haben, und wir müssen sie auch schützen, weil da gibt's Trost, da gibt's Glauben, da gibt's Unterstützung, da gibt's Seelsorge. Und viele, viele Menschen brauchen das. Deshalb bin ich total froh, auch wenn ich selber, ja, wie gesagt, nicht mehr aktiv dabei bin. Bin ich sehr froh, dass es das gibt, weil ich weiß, wie viele Menschen das was gibt. Und ich finde das, was du beschreibst, ist ein tolles Beispiel. Danke, dass du uns da reingucken lässt. Rüdiger, zwei Fragen noch.
Ja.
Was macht dir Mut?
Mir macht Mut, also die Zeiten sind schwer, in denen wir momentan wirklich leben. Und mir macht Mut, die Begegnung mit einzelnen Menschen, die sich jeweils in ihren Bereichen den Herausforderungen stellen. Also immer wieder Menschen zu erleben, die mit unglaublicher Begeisterung in ihrem Beruf sind. In meinem Fall ist es oftmals eben jetzt im sozialen oder auch im gesundheitlichen Bereich. Und ich kann mich regelrecht manchmal an diesen oder auch an Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, aufrichten. Und das macht mir in der Tat Mut für die Zukunft. Diese Gesellschaft hat eine Zukunft, weil sie einfach ganz viele wunderbare Menschen hat, die sich für andere Menschen einsetzen wollen.
Deshalb liebe ich diesen Podcast so sehr. Ich treffe ja alle zwei Wochen für knapp eine Stunde Menschen, die sich engagieren, die sich einsetzen, einfach gute Geschichten auch zu erzählen haben und einfach ihr Engagement und dieses Feuer hier auch immer weitergeben. Und das ist, also ich werde ja jedes Mal total beglückt. Das ist, für mich ist es super. Letzte Frage. Du dachtest, das hier wäre ein altes Kino. Es ist in Wahrheit eine Zeitmaschine. Wir fliegen jetzt zum Brandenburger Tor im Jahr 2050. Steigen da vorne aus der Tür wieder aus. Was für ein Land sehen wir?
Wir sehen ein Land, erstmal, in dem das Brandenburger Tor noch steht. Wir sehen ein Land, in dem die Menschen in einer sich weiterentwickelten liberal-freiheitlichen Demokratie leben. Wir leben dann in einem Land, das geprägt ist, mehr von älteren Menschen, und das sich aber darauf weiterhin einstellt, generationengerecht miteinander umzugehen. Dieses Land ist lebenswert.
Danke dafür und vielen lieben Dank für deinen Besuch bei Damit die Guten gewinnen, Rüdiger Schuch. Das hat mich sehr gefreut. Das war ein sehr bereicherndes Gespräch. Danke dir.
Vielen Dank.
Das war Damit die Guten gewinnen, der Interview-Podcast von ASK. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile ihn mit Menschen, die sich ebenfalls für das Gute interessieren. Hast du Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann melde dich gerne bei uns. Alle Infos und Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes. Danke fürs Einschalten. Bis bald. Damit die Guten gewinnen.